Christen werden oftmals als diejenigen bezeichnet, die das Evangelium haben. Selbst Muslime nennen Christen diejenigen mit dem Evangelium, die mit dem Injil. Das Evangelium ist das Zentrale unserer Botschaft. Das Evangelium ist unsere Botschaft. Das Evangelium, was übersetzt einfach bedeutet, ist die gute Nachricht. Die Christen sprechen also unentwegt von der guten Nachricht und gleichzeitig sprechen sie auch die ganze Zeit von einem Kreuz. Aber wie kann das zusammenpassen? Von einem Kreuz zu sprechen und gleichzeitig von guten Nachrichten zu sprechen. Das Hauptaugenmerk der ganzen Bibel liegt einzig und allein auf der Person Jesu Christi. Das Alte Testament erzählt davon, dass jemand kommen wird und weist immer wieder darauf hin, es wird jemand kommen. Das Neue Testament berichtet von dem, der gekommen ist. Und insbesondere die Evangelien, wir haben gleich vier davon, die Evangelienberichte sind sozusagen das Zentrum, das Herzstück, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, persönlich kommt und wo wir seine Taten sehen, seine Reden hören, was er zu sagen hat, was er getan hat. Aber die Aufmerksamkeit dieser vier Evangelien, das ist wirklich viel. Man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, dass Paulus viermal den gleichen Korintherbrief mit anderen Worten an die Korinther schreibt und wir das nochmal in anderen Worten lesen. Aber bei den Evangelien ist irgendwie wichtig, was Jesus gesagt hat, dass man es immer wieder liest, immer wieder und immer wieder. Wenn du durchs Neue Testament liest, denkst du manchmal, oh, das habe ich jetzt schon das vierte Mal gelesen. Und es hat einen Grund, weil es besonders wichtig ist. Und die Evangelien zielen aber nicht vorrangig darauf, was Jesus getan hat und was er gesagt hat. Ein Drittel der Evangelien, also vom Inhalt her, ein Drittel des Geschriebenen bezieht sich allein auf die letzte Lebenswoche Jesu. Das Johannesevangelium besteht fast aus der Hälfte nur aus der letzten Woche, die Jesus gelebt hat. Ja, es ist wunderbar, was Jesus gesagt und getan hat. Aber im Zentrum, das Wesentlichste ist, was Jesus in der letzten Woche tat, was er an seinem letzten Tag getan hat. Und auch für Paulus sind die Ereignisse der letzten Woche die beste Nachricht, die man nur haben kann, die man hören kann, die beste Nachricht der Menschheitsgeschichte. Und ich möchte vier Verse aus 1. Korinther 15 vorlesen, die ersten vier Verse. Dort schreibt er den Korinthern: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und jetzt zählt er auf, was dazu gehört, zu diesem Evangelium, zu dieser guten Nachricht. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und das in Übereinstimmung mit der Schrift. Er schreibt dann noch weiter, aber wir belassen es mal bei diesen Punkten. Er startet die gute Nachricht mit dem Tod von Jesus Christus, dass er gestorben ist für uns. Ist das Kreuz nicht eigentlich ein seltsames Symbol, um sich damit zu identifizieren? Man versucht doch irgendwie attraktive Dinge zu wählen, um sich damit zu identifizieren. Es gibt so viele andere Dinge, von denen Jesus sprach. Er hat auch gesagt, ich bin der gute Hirte. Wir malen hier keinen Hirten auf. Er sagt, ich bin das Brot, der Inbegriff von Versorgung. Wir malen kein Brot auf. Wir haben hier ein Kreuz hängen. Ich habe hier irgendwo auch ein Kreuz angesteckt. Warum dieses Symbol? Was hat es überhaupt mit dem Kreuz auf sich? Und ich werde jetzt einige Worte vorlesen von einem Pastor, der das mal zusammengetragen hat. Und einige Sätze sind vielleicht nicht ganz jugendfrei. Aber es ist die Realität, was es mit der Kreuzigung auf sich hat. Jesus wurde, wie wir gehört haben, auf die nackte Haut ausgezogen und gegeißelt. Geißelungen waren an sich schon so schmerzhaft, dass viele Menschen schon daran starben, ohne überhaupt bis zum Kreuz zu kommen. Genauso werden Jesu Hände wohl über seinem Kopf zusammengebunden worden sein, um Rücken und Beine schonungslos der Peitsche auszusetzen. Die übliche Peitsche der Henker war damals die sogenannte neunschwänzige Katze, ein Bündel von Lederstreifen mit Metallkugeln an den Enden. Damit sollte der Körper des Opfers weichgeklopft werden, wie ein Steak in der Küche. An einigen Streifen waren stattdessen Widerhaken aus Metall oder Knochen angebracht, die an den Schultern, Rücken, Pobacken und Beinen tief in das Fleisch des Opfers eindrangen. Hatten sie sich erst einmal im weichgeklopften Fleisch festgesetzt, riss der Henker damit Fleisch, Muskeln, Sehnen und selbst Knochen aus dem Körper heraus. Die Schmerzen, die Schreie und das Blut kann man sich kaum vorstellen. Der Prophet Jesaja hatte bereits Jahrhunderte zuvor über Jesus prophezeit. Viele haben sich über sein Aussehen entsetzt, denn er war völlig entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen. Das schreibt Jesaja im 52. Kapitel. Danach wurde Jesus eine Krone aus langen Dornen auf den Kopf gedrückt. Das Blut, das aus den Wunden an seiner Stirn herablief, verklebte ihm die Haare und den Bart. Hätte er danach noch klar aus den Augen gucken können, hätte er sehen können, wie die Soldaten um seine Kleider würfelten. Schließlich wurde ihm der Bart als Akt äußerster Verachtung ausgerissen. Dann musste Jesus den rauen, 50 Kilo schweren Querbalken auf seinem zerfurchten Rücken bis zum Ort seiner Hinrichtung schleppen. Weil Holz damals sehr teuer war, verwendeten die Römer ihre Kreuze mehrfach, sodass Jesu Kreuz wahrscheinlich bereits mit dem Blut anderer Verurteilter durchtränkt war. An der Hinrichtungsstätte angekommen, trieb man Jesus 10 bis 20 Zentimeter lange Nägel durch Hände und Füße, wo besonders sensible Nervenzentren sitzen. Als Jesus an das Kreuz geschlagen wurde, wurde es in ein vorbereitetes Loch gerammt. Man kann sich vorstellen, wie das gerüttelt und geschüttelt hat. An diesem Punkt der Kreuzigung fingen die Opfer an, um Atem zu ringen, während ihr Körper langsam in einen Schockzustand glitt. Der Kreuzestod ist deshalb so schmerzhaft, weil es sich im Grunde um einen ausgedehnten Erstickungstod handelt. Um zu atmen, war das Opfer gezwungen, die Füße aufzustellen, damit die Lunge sich mit Luft füllen konnte. Da der Körper immer schwächer und der Schmerz in den Füßen und Beinen unerträglich wurde, war das Opfer gezwungen, gegen die Schmerzen und die Erschöpfung um das Atmen zu kämpfen, während die Lunge unter dem Gewicht des schweren Körpers um jedem Atemzug ringt, wechselten die so Hingerichteten ständig zwischen Ohnmacht und Bewusstsein, manchmal sogar tagelang. Der antike jüdische Historiker Josephus, viele kennen ihn, nannte die Kreuzigung den verachtungswürdigsten aller Tode. Der römische Philosoph Cicero forderte die römische Bevölkerung auf, gar nicht erst über die Kreuzigung zu reden, weil es für anständige Ohren zu anstößig sei. Für Juden galt nach 5. Mose die Kreuzigung als eine Verfluchung Gottes. Das wussten die Juden. Wer am Pfahl hängt, ist von Gott verflucht. Das macht es noch schlimmer, dass die Juden gefordert haben, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, gekreuzigt werden soll, an einen Pfahl gehängt werden soll, weil sie wussten, was das für eine Bedeutung hat. Und Christen? Christen feiern dieses Fest. Wir nennen dieses Fest Karfreitag. Man könnte sagen, Freitag des Kummers, Freitag der Trauer und der Klage. Aber englisch sprechende Länder nennen diesen Tag nicht Karfreitag, sondern Good Friday. Guter Freitag. Was ist, bitteschön, an so einer Szene gut? Mahatma Gandhi sagt, Jesu Tod am Kreuz war ein großartiges Vorbild für die Welt. Aber mein Herz kann nicht akzeptieren, dass in ihm irgendeine geheimnisvolle oder wunderbare Kraft liegen sollte. Er sieht, dass hier ein Mensch viel gegeben hat für seine Ideale, für seine Ideologie, für seine Ziele. Aber er versteht überhaupt nicht, dass das eine Kraft entwickeln soll, dass das eine gute Nachricht an sich ist. Wie können Christen diese Kreuzigung Jesu, nicht wie Gandhi, wie können sie das feiern? Die Antwort finden wir nicht in den historischen Fakten über Kreuzigung. Die Antwort finden wir in der Lehre, die Gott uns gibt. Es ist ein geistlicher Grund, den Gott uns gibt. Und wir haben es gelesen. Das ist der erste Punkt, den Paulus erwähnt in 1. Korinther 15, Vers 3. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Die gute Nachricht ist nicht, dass Christus gestorben ist. Die gute Nachricht liegt in einem kleinen Wort in diesem Satz. Für. Die gute Nachricht ist nicht, Christus ist gestorben. Die gute Nachricht ist, Christus ist für uns gestorben. Wenn dieses Wort nicht vorhanden wäre, dann hätten wir keine gute Nachricht. Dann wäre Jesus einfach gestorben. Vielleicht wäre er aufgestanden und gezeigt, so, ich habe es euch allen gezeigt. Ihr wolltet mich töten, aber ich bin nicht tot zu kriegen. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Jesus wusste, dass er sterben muss. Er will sterben. Wir haben es gehört im Garten Gethsemane. Hat er gesagt, Vater, ich möchte deinen Willen erfüllen. Ich will sterben. Für uns. Und dieses Wörtchen für im Griechischen meint, es macht uns aufmerksam auf einen Grund, auf eine Ursache, warum etwas so ist, wie es ist. Deswegen kann man übersetzen, er ist gestorben wegen unseren Sünden. Es waren unsere Sünden, aber es war sein Tod. Und viele glauben nicht, dass es so schlimm um den Menschen steht, dass er wirklich so sündhaft ist und Gott so heilig, dass Gott eine Strafe für Sünde einsetzen müsse. Ich habe sogar schon Predigten gehört, wo von vorne gesagt wurde, ich möchte euch warnen vor so einer Ansicht, dass Gott ein Opfer bräuchte für meine Schuld. Aber in Wahrheit ist das Neue Testament voll von diesen Gedanken. Christus ist gestorben für uns, für mich, wegen meiner Schuld. Er wurde zum Fluch gemacht, wie Paulus in Galater 3, Vers 30 sagt. Er wurde für uns zum Fluch gemacht. Er hat den Fluch getragen. Es ist meine Sünde, meine Schuld, die ihn ans Kreuz getragen hat. Und er wollte es. Braucht Gott sowas? Braucht er sowas? Muss er mit so einem grässlichen Akt Gerechtigkeit herbeiführen? Ich möchte euch fragen, kennen wir diesen Schrei nach Gerechtigkeit nicht selbst? Gestern, ich weiß nicht die konkrete Zahl, haben wieder Islamisten in Afrika, wie viel, fast 150 Studenten, auch Christen, ja, abgeschlachtet. Das schreit nach Gerechtigkeit, meine Lieben. Und Gott sagt, dass es Gerechtigkeit geben muss, weil er das Leben eines Menschen achtet und er einem Menschen Würde gibt. Ich gebe dir nicht Würde, weil ich dich lieb habe, sondern Gott gibt dir Würde, egal wie du unterwegs bist. Und wer dieses Leben antastet, der versündigt sich nicht nur an seinen Mitmenschen, sondern, und das ist das Krasse, er versündigt sich gegen Gott. Er tastet Gott an.
wenn ich meinen Nächsten beleidige, wenn ich ihn herabsetze, wenn ich ihn belüge, dann tue ich hier etwas gegen Gottes Schöpfung. Ich tue hier etwas gegen Gott selbst. Ich hoffe, dass in euch noch dieser Schrei nach Gerechtigkeit vorhanden ist. Ich habe einen Film mit meiner Frau Miriam jetzt vor einigen Tagen gesehen, wo es um Gewalt gegen Frauen geht. Wie Frauen zu Hause geschlagen werden. Ein krasser Film. Und nach statistischen Erhebungen haben 33% der Frauen seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Das entspricht etwa 62 Millionen Frauen. 22% der Frauen haben körperliche und oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft erlebt. Lässt uns das kalt? Sagen wir, Schwamm drüber? Sei es drum? Bring Blumen mit? Kauf ihr eine Schokolade und dann ist alles wieder gut? Nichts ist gut. Es braucht Wiedergutmachung. Das ist doch die einzige Hoffnung für Opfer, die auf das Gericht warten, dass Gott kommt und Gerechtigkeit wieder aufrichten wird. Dass er mein Leid sieht und dass er sich als mein Beschützer erweist und sagt, ich habe dein Leid gesehen. Und Schuld werde ich nicht ungestraft lassen. Ich werde es richten, weil das Gerechtigkeit ist. Du spürst es in dir selbst, dieser Schrei nach Gerechtigkeit. Mein Freund, das ist ein Schrei, den ich selber in meinem Herzen trage. So wie dein Empfinden, dein Mitleidsempfinden, wenn es anderen Menschen schlecht geht, wenn es noch vorhanden ist. Das ist etwas, was von mir kommt. Genauso der Schrei nach Gerechtigkeit. Und sollten wir demjenigen dieses Recht verwehren nach Gerechtigkeit, dem es zu allerhöchstem Maße zusteht, Gott selbst? In 5. Mose heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und Gott setzt gerechte Strafen ein. Er setzt eine Strafe ein, die ihrem Gewicht entspricht. Und die ganze Bibel berichtet seit 1. Mose bis Offenbarung davon, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wer sündigt, muss sterben. Und bevor wir anfangen, dieses Kreuz als etwas zu sehen, was für uns geschehen ist, müssen wir es als etwas sehen, was von uns getan wurde. Du wirst den Wert für dich niemals verstehen, niemals ergreifen und damit nie diese Errettung und den wahren Frieden von Gott empfangen, wenn du nicht verstehst und begreifst, dass das, was mit Jesus passiert ist, dass du das angerichtet hast, dass wir Christus gekreuzigt haben. Wir identifizieren uns gerne, was bei der Passion mit den Frauen, die unter dem Kreuz stehen und noch bei Jesus geblieben sind. Ich finde es so hammerhart, dass die Bibel davon spricht, dass Frauen da waren und die Männer geflohen sind. Ein Hoch auf Frauen, ja. Und mit denen identifizieren wir uns so gern. Aber wie viel mehr steckt in uns der Pöbel, der da drumherum steht und sagt, alles klar, kreuzigt ihn, wegen unserer Schuld. Jesus ist für uns gestorben. Er ist stellvertretend für unsere Schuld gekreuzigt worden. Wir verstehen diese Stellvertretung erst, wenn wir verstehen, dass wir als Menschen, dass als allererstes stellvertretend
gehandelt haben, uns auf einen Platz gesetzt haben, der uns nicht zusteht. Denn das Wesen,
und meine Lieben,
hört genau hin, das Wesen der menschlichen Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf und stellt sich selbst dorthin, wo nur Gott zu sein verdient. Der Mensch beansprucht Vorrechte, die nur Gott zukommen. Wir machen uns zu Göttern, indem wir versuchen, unser Leben selber in die Hand zu nehmen, unseren eigenen Regeln nachzugehen, nicht auf Gottes Gebote achten, sondern sagen, meine Gebote sind mir gerade gut genug. Der Mensch stellt sich auf Gottes Position. Was macht Gott? Und das ist das Wesen der Rettung Gottes. Es besteht darin, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Eigentlich müssten wir sterben, aber Gott geht an die Stelle des Menschen. Gott opfert sich für den Menschen und stellt sich selbst dorthin, wo nur der Mensch zu sein verdient. Gott nimmt Strafen auf sich, die nur dem Menschen zukommen. Kannst du das denken? Kannst du das sehen? Diese geistliche Wahrheit. Keine Religion hat diese Wahrheit. Kein Glaube hat diesen Reichtum. Denn Gott ist in allen Religionen einer, der weit, weit weg ist und dir Gebote auferlegt und versucht, zu mir zu kommen. Du wirst es nicht schaffen. Und ich werde dir zeigen, dass du es nicht schaffst. Und dann werde ich dich noch dafür bestrafen, weil du es nicht schaffst. Und darum ist das Evangelium eine göttliche Wahrheit, weil niemand sich sowas ausdenken kann, dass Gott persönlich in seine Schöpfung eingreift, Mensch wird, auf Augenhöhe kommt, sich mit mir verbindet, der Christus sich taufen lässt, um zu sagen, ich gehe den Weg, den Sünder gehen. Er im Garten betet, niedergeworfen wird, sich beugen muss, wo Sündenlast ihn niederschmettert. Gott wird Mensch und tritt an unsere Stelle. Christus starb nicht seinetwegen. Christus starb nicht für sich, weil er irgendwie einem Ideal folgen möchte. Christus wurde meinetwegen gekreuzigt. Das Evangelium ist kinderleicht. Es gibt viele Passagen in der Bibel, die sind sehr schwer. Das Evangelium ist kinderleicht. Jesus trug die Strafe meiner Schuld. Und genau das sagt Jesus auch in Markus 10. Ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus musste die volle Wucht von Gottes Zorn spüren, den intensiven und den gerechten Zorn Gottes über die Sünde. Ein Pastor hat gesagt, Jesus kann jederzeit vom Kreuz herabsteigen und sich retten. Nicht die Nägel sind es, die ihn am Kreuz halten. Was ihn dort hält, ist das, was ihn dorthin gebracht hat. Seine Liebe zu uns Sündern. Christus hätte jederzeit sagen können, ich rette mich selbst. Was die Menschen ja auch gesagt haben, steig vom Kreuz und rette dich selbst, anderen möchtest du helfen. Aber Christus konnte nicht sich und uns gleichzeitig retten. Und deswegen wollte er. Die Nägel haben ihn nicht gehindert. Seine Liebe zu uns hat ihn gehindert, vom Kreuz runterzugehen. Unsere Schuld wurde stellvertretend gesühnt. Ein schwieriges Wort. stellvertretend wurde sie gesühnt, man kann auch sagen abgetragen, gebüßt, bestraft. Darum sagt Johannes in seinem ersten Brief, Jesus Christus ist die Sühnung für unsere Sünden. Wir haben gelesen, dass Jesus am Kreuz schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie es, damit wir niemals einen solchen Schrei ausrufen müssen. Die Verlassenheit, die Jesus am Kreuz erlebt, ist die Verlassenheit, die uns galt. Christus war allein, damit wir nie allein sein müssen. Christus wurde von seinem Vater getrennt, damit wir ausrufen können, verbunden mit Jesus Christus kann uns nichts von Gottes Liebe trennen. Christus wurde verdammt, damit uns vergeben werden kann. Wer auf diese Botschaft der Vergebung sein Leben gründet und Jesus Christus vertraut, der kann ein neues, ewiges Leben mit Frieden beginnen, einen Frieden, den die Welt uns nicht geben kann. Hast du diesen Glauben in dieses Evangelium? Es reicht nicht, dass du glaubst, dass es Gott gibt, denn auch die Dämonen glauben. Paulus sagt, die Botschaft, die die Korinther erretten wird, ist diejenige, dass wir daran festhalten und glauben, dass Christus in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift für unsere Sünden gestorben ist. Glaubst du das? Amen.